Wir haben immer leistungsorientiert gelebt und gearbeitet. Heute, das hat man fast das Gefühl, dass man sagt, so ein Trottel, der arbeitet was, das geht ja anders auch.
Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast mit Host Christoph Hahn und
Alois Gölles.
Ich bin der David Gölles.
Das Unternehmen heißt
die Manufaktur Gölles.
Und ich führe das House of Whisky, Gin and Rum.
Und dort machen Sie?
Wir machen Essige und Obstbrände.
Und ich mache Whisky, Gin, Rum und verschiedenste andere Arten von Spirituosen.
Ja, ich freue mich, dass ich heute gleich zwei Gesprächspartner habe. Alois und David Gölles, ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Schön, dass wir das gemeinsam machen.
Ich darf gleich mit einem Zitat auf eurer Homepage beginnen. Da habe ich eine sehr schöne Aussage gefunden. Und die hat mit der Wertigkeit von Produkten zu tun. Nämlich, ich zitiere jetzt, früher war die Devise, das beste Obst wird gegessen, die zweite Wahl zu Saft gepresst und alles, was da noch übrig bleibt, zu Schnaps gebrannt. Aber ich glaube, das wolltet ihr nicht so stehen lassen, oder?
Ja, das musste man gehörig umdrehen, da musste man ganz neu denken. Wir wollen das beste Obst verarbeiten und das weniger Gute wird dann an die Fruchtsaftindustrie verkauft.
So ist es. Und wie das funktioniert und wieso das bei euch so gut funktioniert, ja, das werden wir ja heute hören. Ja, ihr seid zu zweit, das hat auch einen guten Grund. Es steht auch eine Betriebsnachfolge vor der Tür. David, du hast selber auch schon gegründet, dein eigenes Unternehmen. Wir haben es auch schon im Vorspann gehört. Und das finde ich natürlich besonders spannend, da jetzt auch vielleicht die Unterschiede herauszuhören oder die Gemeinsamkeiten und wie man auch den Weg gemeinsam geht. Ich darf jetzt aber zunächst mal ein bisschen in der Vergangenheit noch beginnen. Wie ist denn das Ganze eigentlich entstanden?
Entstanden ist es eher aus einem Hobby. Ich war in der Weinbauschule in Klosterneuburg und habe gelernt, wie man destilliert, wie man Weine erzeugt. Und das hat mich total fasziniert. Wir waren aber keine Weinbauern. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Verarbeiten wir und veredeln wir unser Obst, das wir in den eigenen Obstgärten, in den Obstgärten meines Vaters haben. Und habe so begonnen, Saft und Fruchtwein und Apfelmost und Apfelbrand zu erzeugen. Später ist der Essig dazugekommen. Und es war ein reiner Hobbybetrieb. Und irgendwann ist aus dem Hobby dann ein Beruf geworden.
Was waren denn da für dich so die größten Herausforderungen? War das damals auch nicht zu wissen, okay, kann das überhaupt gut ankommen, das Produkt? Oder einfach dann doch, es ist immer mehr geworden?
Die Herausforderungen waren schon ein bisschen zu sondieren. Also wir haben ja zuerst auch Produkte erzeugt, zum Beispiel einen Apfelsaft, der hat 10 Schilling der Liter gekostet. Das war für viele schon zu teuer. Aber in der Logistik, wenn du mit 2 Kisten Apfelsaft nach Bad Gleichenberg fahren musst, zu billig, weil das kommt nicht rein. Und so waren wir dann gezwungen, im Laufe der Zeit diese Produkte neu zu denken. Wo könnten wir eine Wertschöpfung rauskriegen, die ausreicht, damit wir da diesen Betriebszweig weiterführen können und davon leben können. Und das war natürlich eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, es war kein Risiko, weil wir haben so wenig erzeugt, es war eigentlich ein Hobby. Ja.
Und wie hast du das Hobby dann, wenn ich das jetzt so sagen darf, so wirklich tatsächlich zum Beruf gemacht? Wann war der Moment für dich da, wo du gemerkt hast, so, jetzt ist es kein Hobby mehr. Jetzt ist es wirklich der Brotberuf.
Ja, 1986 wurde es einmal als Gewerbe gemeldet, aber das war auch eher ein Hobbygewerbe, weil im ersten Jahr war der Umsatz, glaube ich, 86.700 Schilling. Das war so ein Rumpfjahr, wo wir halt die ersten Brände dann verkauft haben und die ersten Essige schon verkauft haben. Und in weiterer Folge hat man dann erst Ende der 80er Jahre gemerkt, dass diese Obstbrände angenommen werden. Dass Leute sagen, oh, das schmeckt aber gut, das schmeckt besser, dass man das gekauft hat. Und da haben wir noch lange keinen Essig verkaufen können. Erst Mitte der 90er Jahre ist es dann so weit gewesen, dass der Essig auf dem Markt realisieren konnte und wir Essige in namhaften Mengen verkaufen konnten. Also das hat dann gut 10, 15 Jahre gebraucht, aber dadurch, dass so langsam und organisch gewachsen ist, haben wir halt immer, wenn was da war, haben wir wieder weiter investiert. Und wenn wir Erträgnisse aus dem Schnaps hatten, haben wir sie im Essigkeller angelegt. Und irgendwann im Laufe der Zeit haben wir dann zwei Betriebszweige gehabt, die beide völlig unabhängig voneinander wirklich schon gut funktioniert haben.
Ihr habt ja da eine ganz schön lange Wertschöpfungskette, muss man sagen, weil es ist ja vom Anbau selber über die Ernte bis zur Weiterverarbeitung. Was ist da das Schwierigste gewesen?
Wir sind im Obstgarten von Österreich. Die Steiermark hat 2/3 vom österreichischen Obstanbau. Wir sind da mittendrin. Wir haben aus dem Vollen geschöpft, alle Früchte von hier bekommen. Und wir mussten natürlich viele Früchte auch zukaufen, weil nicht alles im eigenen Garten wächst. Und wir fühlen uns nach wie vor wohl dabei, dass wir mit den Obsthändlern der Region gut kooperieren, genauso wie mit den Bauern und Nachbarn gut kooperieren.
Ist Regionalität und Nachhaltigkeit überhaupt etwas, was euch auch auszeichnet, wo ihr sagt, das ist uns besonders wichtig?
Ich glaube, da kann die Jugend sehr viel sagen dazu, zu nachhaltig und regional. Vielleicht der David einmal.
Nein, also ich glaube, bei uns ist es allgemein natürlich was, womit man sich beschäftigt. Es ist jetzt gerade sehr en vogue, dass man sich Nachhaltigkeit oder Regionalität überall hinheftet, wo es geht. Aber wir versuchen seit Ewigkeiten, also unser Betrieb wird zu 100% mit Holz aus dem eigenen, aus den eigenen Wäldern geheizt. Wir haben ordentliche Mengen an eigener Stromerzeugung. Wir versuchen aber auch ganzheitlich zu denken, indem wir zum Beispiel die Kerne unserer Früchte dann trocknen und auch noch mit in die Hackschnitzelanlage geben. Wir haben Wasserkreisläufe, wo wir das Kühlwasser aus der Brennerei dann wieder als Wasser verwenden für unsere, wenn wir irgendwas zum Waschen haben und so. Also ich glaube, das Haushalten oder das sorgfältige und bewusste Umgehen mit den Ressourcen ist schon was uns wichtig ist. Ja.
Ist das auch etwas, was du von klein auf so mitbekommen hast? Ich gehe jetzt davon aus, wahrscheinlich ja. Die Obstgärten, die waren dir nicht unbekannt, wie du klein warst.
Die Obstgärten waren mir nicht unbekannt und auch das respektvolle Umgehen mit den Rohstoffen, glaube ich, weil wir sind, als ich aufgewachsen bin, meine ersten Erinnerungen, da war es eigentlich schon noch ein Hobbybetrieb, wo wir noch schauen haben müssen, dass man quasi, wo geschaut wurde, dass ein Erfolg ins Haus kommt und wo es nicht um Verschwenden und um Prassen ging, sondern darum, wie kann man möglichst effizient und möglichst gut die Sachen auf einem sehr hohen und qualitativ hochwertigen Level nutzen und
Jetzt sind wir beide ja ungefähr in einer gleichen Generation, glaube ich, kann man sagen. Und wenn ich mir das jetzt alles so anschaue, was hier aufgebaut wurde, denke ich mir einerseits natürlich total beeindruckend, aber andererseits, ja, das ist doch eh klar, dass sowas funktioniert in der heutigen Zeit. Diese Exklusivität, diese Qualität, die man hat. Aber war das damals auch schon etwas, wo man gespürt hat, das nehmen die Leute an? Oder waren da doch auch viele, die vielleicht gesagt haben, sowas magst du machen? Glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Das reicht doch in dieser anderen Qualität vielleicht auch.
Ja, es war schon ein Zugang, der damals ein bisschen fremd war. Also diese, ich nenne es einmal unsere kulinarische Szene, die Szene der Feinschmecker Österreichs, kannte sich quasi untereinander. Wenn du sagst, das war so eine Gruppe von 100 Leuten, da waren die Hälfte waren Gastronomen vielleicht, die schon mit Gourmillot-Auszeichnung gearbeitet haben, mit Hauben. Die andere Hälfte waren die besten Winzer oder die besten Nahrungsmittelerzeuger oder die besten Schnapsbrenner. Da hat man es fast jeden noch persönlich gekannt. Man hat sich gefreut, wenn man sie getroffen hat und hat gewusst, boah, das ist ganz was Besonderes, wenn ich dort hingehen darf oder wenn mich der besucht. Und das ist inzwischen schon viel, viel breiter aufgestellt. Gott sei Dank viel breiter aufgestellt. Und damals hat es noch Dinge gegeben, die waren von abenteuerlich schlecht bis mittelmäßig bis sehr gut. Heute, wenn du wohin gehst, ist ja eigentlich alles schon recht gut. Also wenn ich da rausgehe, ich finde ja kaum, wie soll ich einen schlechten Wein finden? Die Weine sind schon sehr gut geworden. Gell? Und so sind auch alle anderen Produkte gut und besser geworden. Und so haben wir natürlich im Laufe der Zeit eine viel breitere Basis. Aber wir haben halt auch statt 5 Konkurrenten 50 oder 80 Konkurrenten. Das muss man auch sehen, weil sie ja viel mehr auf demselben Platz rührt. Und ich glaube gar nicht, dass es für den David jetzt einfacher geworden ist, weil schon so viel da ist, weil die Zeit auch andere Herausforderungen hat.
Was sind so die Herausforderungen, die du jetzt siehst, John?
Ich glaube, die Herausforderungen sind einfach, dass wir für uns und für unsere Generation vielleicht noch ein bisschen mehr das Bewusstsein darüber schaffen, wie wertvoll das ist, was wir da machen. Und man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen bewusst sein, dass wir halt in Österreich, was die Gesamtqualität, wie es der Papa gerade gesagt hat, aller Lebensmittelerzeugnisse betrifft, unfassbar weit oben sind und wirklich uns extrem glücklich schätzen dürfen. Und ich glaube halt für die Zukunft, dieses, nachdem es ja mehr Mitbewerb gibt, es wird nicht mehr auf unendliches Wachstum, glaube ich, wird nicht meine Zukunft sein, sondern meine Zukunft wird eher sein, noch ein bisschen mehr in die Nische und wiederum die Qualität schärfen und einfach das, was wir können und das, wo wir perfekte Rohstoffzugänge haben und wo wir gut sind, das einfach noch ein bisschen mehr herauszunehmen und uns darauf zu fokussieren.
Was würdest du sagen, ist so euer USP, weil du gesagt hast, das, wo wir besonders gut sind?
Ich glaube, als Gesamtbetrieb ist das nach wie vor einfach unser Essig, wo wir sicher absolute Weltspitze sind. Wir sind natürlich super Obstbrenner, aber davon gibt es viele in Österreich und es ist vielleicht auch gerade nicht so das Produkt, also die unterschiedlichen Spirituosen, da gibt es immer so Popularitätszyklen und Obstbrand ist gerade ein bisschen weniger. Dafür ist beim Rum jetzt gerade zum Beispiel so ein bisschen Aufwind. Aber ich glaube halt gerade mit dem Essig, die Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass jeder Koch, jede Köchin immer mehr wissen will, woher kommen meine Rohstoffe in der Küche. Das spielt uns total in die Hände, weil wir halt eine tolle Geschichte zu unseren Essigen haben und weil wir halt seit mittlerweile 40 Jahren eigentlich daran arbeiten und feilen, dass das richtig, richtig gut wird. Und es ist halt so ein bisschen wirklich, dass es auch ein bisschen aufsplittet. Man merkt halt, ich glaube, die Mitte tut sich schwer, diese halbguten Produkte. Ich glaube halt, entweder es geht mit ganz billigen Sachen oder halt dann gerade in Österreich mit der Qualität. Und da sind wir, glaube ich, beim Essig immer noch wirklich absolut top dabei.
Die Weltneuheit war ja der Apfelbalsam-Essig, den ihr ja erfunden habt. Wie war denn das damals? Wie bist du drauf gekommen, Alois?
Ja, wir haben schon, also ich habe mich schon mit Essig beschäftigt eine gewisse Zeit und habe dann bei einem Praktikum in Italien den Aceto Balsamico di Modena kennengelernt. Also nicht die Standardprodukte, sondern die sehr wertvollen, lange gereiften und gelagerten Extravecchios und Traditionales. Und habe dort dann gesehen, das ist ganz anders, erstens. Zweitens, ich kriege nicht Magenweh, wenn ich einen Essig am Salat gebe, weil ich bin sehr säureempfindlich, das habe ich nicht vertragen. Und dann habe ich mir gedacht, da muss ich was tun. Und nachdem wir nicht Weinbauern waren, sondern Obstbauern, habe ich den ersten Versuch gestartet, welcher Gott sei Dank gelungen ist. 1984 haben wir den ersten Balsamessig vom Apfel gemacht. Es hat dann ein bisschen gedauert, aber dann haben wir dann 87, 88 wieder gut gemacht. 89 haben wir wieder grob filtriert, sagt der Kellermeister. Weißt du, was das heißt, grob filtriert?
Aber das werde ich jetzt hoffentlich lernen.
Grob filtriert heißt, übers Kanalgitter filtrieren.
Okay.
Also, den musste man entsorgen, der ist überhaupt nichts geworden. Aber seit 1990 haben wir jedes Jahr Apfelbalsam-mäßig. Und das ist inzwischen unser Flaggschiff. Es ist ein Flaggschiff, weil, du hast vorher gesagt, die Herausforderungen der Zeit, die Herausforderung es muss wirklich gut sein, es muss so gut sein, dass wenn die Flaschen leer ist, der Koch wieder einkaufen geht und sagt, ich brauche wieder eine Flaschen. Dann hat sich das Produkt behauptet. Nur damit es einmal gut und interessant ist, ist zu wenig. Es muss wieder gebraucht werden. Es muss der Bedarf da sein und da muss es nachhaltig wirklich gut sein. Und das ist die Herausforderung und genau an dem arbeiten wir jeden Tag, dass wir wirklich, unserer Meinung nach, wirklich gut sind. Wir scheren uns auch drum, gell? Es ist auch so, wie ich ganz jung war, hat einmal ein Spitzenkoch, einer der ersten, der Christian Wrenk, einer der ersten Köche, die nur vegetarisch gekocht haben, der hat dann gesagt, ich habe zugestellt und auf einmal schreit er in der Küche und der hört nicht auf vom Schreien und bin in die Küche gegangen. Dann hat er, die Erdäpfel, die kannst du ja vergessen. Wie soll der Erdäpfelbauer wissen, was ein guter Erdäpfel ist, wenn er selber nur Wurst selber frisst? Also weil er hat damit gemeint, du musst dir auch das selber kümmern drum und selber 100 Sorten Erdäpfel verkosten oder 30 oder 10, ich weiß nicht wie viel, und sagen, aber die schmeckt noch besser und die nehmen wir jetzt. Und das ist die Herausforderung. Wir müssen schauen, was ist dann wirklich besser und was schmeckt besser. Nicht nur blauäugig und sagen, von da bis da drüben bin ich der Beste, sondern in die Welt hinausschauen. Was schmeckt den Japanern besser und was schmeckt den Chinesen besser und was schmeckt den Holländern oder sagen wir den Franzosen besser, ja.
Ist Export und Expansion auch ein Thema, mit dem ihr tagtäglich zu tun habt? Also jetzt auch wirklich in andere Länder noch mehr zu gehen? Ist das auch ein Markt, der euch interessiert oder doch dann regionaler bleiben?
Das ist, glaube ich, was gerade mit unseren neuen Zweigen vielleicht noch mehr Bedeutung gewonnen hat. Bis jetzt war es ja eigentlich immer so, die Manufaktur Gölles, das war Obstbrand und Essig, Fruchtessig. Und Obstbrand ist eine Spirituose, die sehr, sehr stark in Mitteleuropa verwurzelt ist. Das heißt Österreich, Deutschland, Schweiz und am Balkan, aber dort kannst du nichts verkaufen, weil dort hat eh jeder drei Freunde, Cousins oder Verwandte, die selbst Schnaps brennen. Das heißt, im Prinzip der Kernmarkt für Obstbrand ist, wo das auch gekannt und wird, ist, sage ich jetzt einmal, Zentraleuropa. In Amerika kennen die keinen Schnaps, sondern das ist meistens eine aromatisierte Spiritose. In Asien oder wie auch immer, Obstbrand hat dort keine Bedeutung. Das heißt, es war immer im Export ein Produkt, wo man schon in eine Nische hineinverkaufen konnte, aber ich vergleiche es immer so gern, unsere Obstbrände stehen zum Beispiel in den besten Top-Restaurants in ganz Schweden und wenn ich alle 2 bis 3 Jahre hinfliege und einmal Verkostung mache und einmal ein paar Besuch, dann ist ungefähr das Ganze ein Nullsummenspiel und ein guter Grund, einmal ab und zu wohin zu fliegen. Jetzt, auch Essig ist so ähnlich, die Essigkultur, wie wir es kennen, ist was mit Öl und Essig am Salat, was auch sehr regional ist. Auch da wiederum, in vielen Gegenden wird eher mit Zitrusfrüchten gesäuert. In den Vereinigten Staaten wiederum, oder wenn du Richtung Amerika schaust, ist eher die Dressing und die milchbasierten Dressings etwas, was groß sind. Aber das klassische Essigöl, so wie es wir verwenden, ist auch wieder was regional bei uns ist. Jetzt machen wir halt seit ein paar Jahren auch Whisky, Gin und Rum und das sind halt dann erstmals Produkte, die man nicht erklären muss. Weil Whisky und Gin und Rum sind Sachen, die gibt's auf der ganzen Welt. Und gerade vor diesem Hintergrund mit diesen Produkten könnte auch der Export irgendwann einmal was werden, was vielleicht sehr spannend ist für uns. Obwohl nach wie vor der Kernmarkt auch für diese Produkte bei uns jetzt einmal so der deutschsprachige Raum ist, wo wir sicher am stärksten sind aktuell.
Ist bei der Produktion jetzt auch für dich da einiges leichter, weil dieses Know-how auch vom Essig und vom Obstbrand schon da ist? Ist das etwas, was man dann auch in der Produktion einfach sehr gut anwenden kann?
Sowieso, auf jeden Fall. Also der Umgang mit den Rohstoffen, die Verarbeitung, der Umgang im Keller mit dem Vergären, vom Vergären über die Destillation bis alles, ist natürlich immens leichter, weil man auch mit dem Alois einfach jemanden neben mir sitzen hat, der seit 1979 Schnaps brennt, seit 45 Jahren. Das heißt, alles, was einem passieren kann beim Brennen, ist dir wahrscheinlich schon einmal passiert. Und insofern gibt's nicht wirklich Überraschungen, sondern als wir zum ersten Mal Gin gemacht haben, haben wir ein paar Versuche gemacht und uns hingetastet, weil einfach noch keiner davon Erfahrung hatte. Aber wir haben genau gewusst, an welchen Parametern wir feilen können. Also ich glaube schon, dass das immense Hilfe ist, auf jeden Fall.
Wie kritisch ist der Papa?
Sehr kritisch.
Kommt drauf an.
Sehr kritisch, aber ja. Ich würde sagen, die Produkte, die jetzt der David entwickelt, da möchte ich nicht reinreden. Erstens hat er dort selber mehr Erfahrung als ich, was die Produkte international betrifft, was die anderen Rums und Whiskys und Gins dieser Welt betrifft. Und zweitens hat er auch selber viel Entwicklung hineingelegt, wo er seinen Typus finden wollte. Also da bin ich schon eher stolz drauf, dass er seinen Weg gefunden hat.
War das für dich schon immer klar, hier einzusteigen? Oder hast du dir auch was anderes vorstellen können?
Mir hat es immer schon Spaß gemacht, zu Hause mitzuarbeiten. Und ich habe auch während meiner Schulzeit immer gern an den Wochenenden oder auch manchmal in den Ferien mitgearbeitet. Und ich war auch irgendwie, auch während des Studiums, immer gern zu Hause. Und es war vielleicht nicht immer klar, weil es hat sich in den letzten 15, 20 Jahren immer mehr dorthin entwickelt und ist immer deutlicher geworden, dass das irgendwann einmal sein wird, ja.
Also eine Leidenschaft auch in die Richtung entwickelt.
Ja, und eine ganz große Liebe zu Destillaten, ganz einfach. Also ich bin wirklich, also wir haben bei uns im Haus auch im offenen Ausschank fast 800 verschiedene Spiritosen. Das, was der Alois vorher gesagt hat, mit dem, man muss auch in die Welt hinausschauen, man muss auch sich durchkosten durch die Welt, ist, glaube ich, was extrem wichtig ist und was einfach wirklich, man muss ja nicht unbedingt versuchen, was zu kopieren, aber man kann, wenn man sich durch die Welt kostet, einfach wirklich viele Vorbilder finden, wo man sich Inspiration und gute Ideen einfach suchen und holen kann, glaube ich.
Wie wichtig alles war das auch für dich, dass der David auch immer einen neuen Schwung da reingebracht hat, dass er sozusagen diese neuen Produkte sich angesehen hat?
Ja, das war natürlich sehr, sehr, sehr toll für uns, weil wir haben ja schon längere Zeit alte Reserven gehabt. Seit 2003, da gibt's den ersten Whisky im Haus. 2006 haben wir einen Schokogeist mit einem Zotter gemacht und da haben wir dann gesagt, brennen wir unseren eigenen Rum dazu, dass das was ganz was Originelles wird, wo wir dann den die Schokokerne ansetzen. Gell? Und das hat dann natürlich immer wieder eine Destillation gegeben, wo wir Fass weggelegt haben. Das geht schon sehr weit zurück, aber wir haben das nie auf den Markt gebracht. Wir haben immer dann gewartet und dann wieder David so weit war, haben wir gesagt, na, jetzt warten wir, bis der David das auf den Markt bringen wird. Das sind seine Produkte. Da macht er die Assemblage, er macht das Cuvée, er sagt, wie wird das geblendet, macht man das Blending, ist mehr von dem oder mehr von dem Fass oder kommt ein anderes Fass zum Vorzug und so. Und das ist eigentlich seine Aufgabe von Anfang an gewesen. Und ich finde, wenn man die Produkte kostet, das hat das sehr, sehr hervorragend gemeistert hat. Und wir selber sehen jetzt Rückenwind, weil wir bewegen uns in einem Markt mit Obstbränden, der seit Bestehen meiner Firma rückläufig ist, seit 45 Jahren. Zwischen haben wir einen kleinen Hype gehabt, aber alle großen Destillateure, die berühmt waren, zu meiner Zeit, die gibt es heute alle nicht mehr in Österreich. Und ausgenommen einen. Wenn ich jetzt sehe, wir bewegen uns in dem Markt und halten den Obstbrand noch immer hoch, und das ist noch immer wichtig für uns und wir verkaufen noch immer gleich viel Obstbrand wie früher und haben noch immer, sind immer am Zenit zu den Bestverkäufen, dann haben wir natürlich, können wir natürlich den Schub vom David mit seinen anderen Produkten gut gebrauchen, weil wenn er Wind macht in der Szene mit seinen, mit einem hervorragenden Rum, dann sagt vielleicht der Kunde oder der Barkeeper, na, wenn das so gut schmeckt, dann werden wir schon den Williams auch noch probieren. Ja? Das heißt, jetzt kriege ich schon Unterstützung vom David. Zuerst haben vielleicht wir mal geschaut, was können wir machen. Aber jetzt kommt schon Rückenwind von David zu uns.
Was auch wirklich großartig ist, ich habe ja jetzt das Glück gehabt, vorher so eine Führung zu bekommen. Einerseits hier bei dir im Haus David, aber auch vorher in der Manufaktur drüben. Also wer das möchte, der kann sich das natürlich anschauen, auch wie ihr arbeitet, sehr transparent. Ihr habt ja quasi wirklich eine Erlebniswelt geschaffen. Ist das auch irgendwie was besonders wichtig ist in der heutigen Zeit, da wirklich Einblicke zu geben in das Ganze?
Gläserne Manufaktur hat es, glaube ich, seit 1995 gegeben bei euch, oder? 93 haben wir Brennerei gebaut, die transparent und offen gebaut wurde, damit man die Gäste auch reinschauen lassen kann. Und ich glaube, gerade unsere Region, in so das Thermen- und Vulkanland rund um die Riggersburg, hat sich in den letzten gut 20 Jahren einfach touristisch extrem gemausert. Und es kommen von Jahr zu Jahr mehr Menschen in unsere Gegend und essen und trinken sich durch die Gegend. Und das Schöne ist halt, dass auch unsere Partnerbetriebe da in der Gegend, einfach angefangen vom Josef Zotter mit seiner Schokolade, aber es ist der Vulkanoschinken, eine Fromagerie mit Käse, wir haben Sekt, wir haben Öle, wir haben Weine und so weiter und so fort. Und alle Produzentinnen und Produzenten öffnen ihre Türen und lassen die Leute reinschauen. Und das ist, glaube ich, was sehr vielen Menschen gefällt. Also das einerseits die Transparenz, dass man auch ganz bewusst sagt, könnt ruhig reinschauen, wir haben da nichts zu verstecken, wir arbeiten so. Und andererseits halt auch das Entdecken. Die Gäste können bei uns in der Gegend mit dabei sein. Und die Chance, dass man einem der Produzenten oder der Produzentinnen über den Weg läuft, ist sehr, sehr hoch, egal bei welchem Betrieb man unterwegs ist in der Gegend. Und das ist schon was, glaube ich, eine Verbindung schafft zu den Kundinnen und Kunden, die sehr wichtig ist.
Wir durften ja auch die Kamera dabei haben. Das heißt, es gibt da noch einiges auf den Social-Media-Kanälen der Wirtschaftskammer Österreich von euch zu sehen. Auch vielen Dank nochmal dafür.
Sowieso.
Ja, Marketing und Vertrieb möchte ich auch noch ganz kurz eingehen. Wie wichtig ist denn das in der heutigen Zeit für euch, sich da wirklich auch nochmal abzuheben, auch was das Marketing betrifft, auch die Vertriebspartner, Partnerinnen?
Wir haben anfangs, wie man so die ersten Erfolge hatten in den 90er Jahren, haben wir des Öfteren so Exkursionen gehabt, wo die Leute dann gesagt haben, naja, Schnaps brennen kann nicht jeder, aber verkaufen muss man können. Eigentlich müssen wir da kontern, so wie wir vorher gesprochen haben, nein, es ist verdammt schwierig, einen guten Schnaps zu machen. Und der Manfred Demmen sagt immer, es ist kein Problem. Es ist nicht schwierig, einen Wein teuer zu verkaufen. Es ist schwierig, den Wein zu erzeugen, der das wert ist, der diesen Wert hat, diese Wertigkeit hat. Und das, so geht's uns auch. Marketing ist aber trotzdem ein wichtiges Tool. Wir wollen nicht in einer batscherten Flasche daherkommen mit irgendwie, früher war das Zeitungspapier quasi das Etikett vom Kernöl, was eingewickelt war. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es soll eine schöne Flasche sein, sie soll animieren, die steht lange am Tisch, die soll gut zu brauchen sein. Es soll der Essig noch nach dem 20. Gebrauch was gleich schauen. Das ist wichtig. Und das den Leuten zu erzählen, ist auch wichtig. Und zu den richtigen Leuten zu kommen, die Feinschmeckerei und die Kulinarik lieben, ist auch wichtig. Das ist schon ein Paket. Aber wenn wir die Qualität nicht haben, wenn das nicht stimmt, dann ist das andere irgendwie nur leeres Gefasel.
Also die Qualität als Basis und dann es noch verschönern, wenn man so möchte.
Genau, es wäre ja schön, wenn die Leute das nicht nur einmal kaufen, weil es ist ja auch so, einmal verkaufen ist relativ simpel, weil du kannst als guter Verkäufer kannst du gleich einmal irgendwem was aufschwatzen, aber ich sage das immer, ich bin extrem gern bei uns im Verkauf, ich bin auch extrem gern im Vertrieb, weil ich das Gefühl habe, dass ich nie irgendwem was andrehen muss, sondern dass sich jeder, der das kauft, auch zu Hause noch über den Kauf freut. Und das ist halt, glaube ich, schon was, wenn du was Gescheites hast, dann ist natürlich der Vertrieb sehr viel einfacher, weil er einfach mehr Spaß macht. Und das Marketing ist halt was natürlich auch unfassbar wichtig ist und sicher heute wichtiger als vor 30 Jahren oder so. Aber auch vor 30 Jahren war halt das Marketing dann nicht irgendeine Direktwerbung, sondern da war es halt eher darum, dass es halt was gleich schaut und dass es halt einfach so wahrgenommen wird. Und immer die Qualität, klarerweise.
Man merkt es auch jetzt, finde ich, auch hier in dem Haus auf Whisky, Gin and Rum, dass man auch ein bisschen das Ambiente fast mitverkauft. Also ich sitze hier auf einem schönen Chesterfield-Ledersessel, hier auf einer Samtcouch, man fühlt sich sehr wohl, es fehlt eigentlich nur mehr das gute Gläschen dazu. Das ist mir auch angeboten, ich habe gesagt, nein, nicht während der Aufnahme. Ich glaube, auch das ist wichtig, oder? Dass sich sozusagen die Menschen einfach wohlfühlen und dann bleiben sie auch länger.
Das ist, glaube ich, wiederum da bei uns im Haushalt. Da habe ich das Glück, dass meine Partnerin, die Katharina, unfassbar gutes Händchen hat, einfach nur für Raumgefühl, und uns ist es natürlich wichtig, dass es den Leuten taugt bei uns, weil es ist halt einfach wirklich ein Gast, den wir bei uns im Haus haben, nirgendwo anders können. Wir können auf die besten Messen und überall, und wir können uns in den schönsten Räumlichkeiten auswärts präsentieren. Aber wenn jemand einmal bei uns im Haus war, dann spürt man halt wirklich genau, wie wir arbeiten, was da passiert und was da dahinter ist. Und da ist sicher der Wohlfühlfaktor und das einfach nur das Ambiente auch, was viel dazu beiträgt, ja.
Auch drüben in der Manufaktur natürlich diesen Wohlfühlfaktor gespürt, aber trotzdem ein bisschen anders, muss man sagen, vom Ambiente. Bewusst wahrscheinlich auch gewählt so.
Ja, sehr bewusst, beziehungsweise sehr bewusst haben wir das gemacht, was unsere Manufaktur ausmacht. Und der David hat dann sehr bewusst was gemacht, was sein Whisky, Gin und Rum, sein Haus ausmacht. Und das sind eigentlich zwei Häuser, die unterschiedlich wahrgenommen werden, obwohl wir irgendwie ähnliche Wurzeln haben und ähnliche Qualitätsansprüche haben.
Ich möchte jetzt mit euch beiden auch jetzt über die Nachfolge ein bisschen noch sprechen. Alles, wann ist für dich der Moment gekommen, wo du dir Gedanken gemacht hast, eigentlich auch, wie geht's weiter?
Eigentlich bis vor kurze Zeit gar nicht bewusst gekommen, sondern einfach, wie der David sich entschieden hat, dass er da mitmacht, war das klar, dass das irgendwann sein wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es war dann eher die Frage, wann, wie und wie wird das gestaltet und wie fließend ist der Übergang, wie wird es abgearbeitet, abgehandelt. Das ist eher die Frage für mich. Weil für mich ist es recht einfach gewesen, weil man gesagt hat, ja, mit 65, das passt, das ist sozusagen meine arbeitstechnische Deadline, wo ich das Operative lassen will und die große Verantwortung weggeben will. Aber ich kann keine Deadline, weil alles, was mir Spaß macht, werde ich weiter bearbeiten und beackern. Aber das war so die Idee. Und daraufhin ist es eigentlich ein natürlicher Prozess, dass man von Jahr zu Jahr oder von Tag zu Tag vielleicht wieder Aufgaben weitergibt oder Dinge umschichtet, wo man sagt, ja, das ist jetzt die Verantwortung von David und nicht mehr meine Verantwortung. Und so ist halt Schritt für Schritt. Und es gibt wahrscheinlich, es wird schon einen Tag geben, wo man sagt, so, jetzt bin ich zurückgetreten. Aber der Prozess dorthin ist nicht ein Tag, sondern vielleicht ein, zwei oder schon drei Jahre. Ja.
Jetzt steht natürlich hinter dem Unternehmen euer Familienname. Wäre es überhaupt eine Option gewesen, dass das nicht in der Familie bleibt? Rein theoretisch. Hättet ihr euch das in irgendeiner Art und Weise vorstellen können oder wäre das eh kein Thema gewesen?
Schau, wenn du das übergibst, dann können die Kinder das verkaufen. Das ist klar. Ja. Für mich ist es nicht das Thema. Das Thema wäre theoretisch für die Kinder das, oder in dem Fall für den David, weil wir das ja so regeln, dass er den Betrieb kriegt. Und seine Brüder kriegen halt andere Dinge, die wir außen vor haben, die nicht mit dem Betrieb zu tun haben. Aber trotzdem, für mich wäre es klar, dass ich es meinen Söhnen gebe. Wenn meine Söhne irgendwann sagen, das ist Belastung oder es kommt jemand, der zahlt ganz viel Geld oder so, keine Ahnung, was dann passiert.
Aktuell ist nichts geplant in die Richtung.
Aber ist das schon etwas, alles, was du auch so ein bisschen wie dein Lebenswerk siehst? Also wenn du das Ganze siehst und so weiter, doch mit viel Emotionen, die da drinnen einfach stecken oder ja. Man einfach sich an die Anfänge vielleicht oft dann zurückerinnert noch
ja,
einmal?
Ja, natürlich, da schaut man eh gern zurück. Ja, da schaut man gern zurück und da, ich habe ja Freude damit und bin auch stolz drauf, dass es so gelungen ist. Gell? Und umgekehrt, das hat mein Leben eh erfüllt. Also, wenn es weitergeht, dann muss ich das Leben von David und von der Kathi oder was immer dann noch weiter passiert.
Ich meine, die Geschichten, meine Mama hat 1984 ja. Als 24-Jährige schon mit dir, als 20-Jährige mit dir Kirschwein und Leberwurstbrot verkauft. Und das waren so eure ersten Anfänge, ja. Was gemeinsam war es dort. Und das ist, glaube ich, einfach nur das gesamte Lebensherzblut von dir und von der Mama der letzten genau, ja. 45 Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Also, ja.
Gibt es also für dich so Prinzipien oder Werte, die dabei besonders wichtig sind, die da drin bleiben sollen müssen im Unternehmen?
Ich meine, was über die Qualität haben wir lang genug geredet, aber ansonsten auch dieses das nachhaltige Denken. Und für uns ist schon wichtig, wir haben jetzt gerade wieder Diskussionen gehabt, jetzt nicht in diesen Kreise, dass man sagt, wir haben immer leistungsorientiert gelebt und gearbeitet. Und wir waren in einer Generation, wo man gesagt hat, Respekt, der hat was geleistet, Hochachtung, der ist fleißig oder so. Gell? Heute das hat man fast das Gefühl, dass man sagt, so ein Trottel, der arbeitet was, das geht ja anders auch. Ja? Also das tippt man weh oder tut weh, wenn oder das ist mit ein Teil in diesem Mosaikstein, bei diesem Mosaik, wo viele Steinchen drinnen sind. Aber ein Teil war natürlich auch, dass wir uns dazu bekannt haben, dass eine Leistung sein soll und dass die Leistung auch belohnt wird. Und dass meine Mitarbeiter haben immer gewusst, sie können alles haben von mir, aber es muss auch eine gute Leistung da sein. Ein Fleiß, ein Mitdenken, ein Mitleben, ein Mitarbeiten. Dann kriegen sie alles, was es gibt. Aber umgekehrt, war ich dann immer sehr kritisch, wenn es umgekehrt war. Gott sei Dank so selten, dass ich müsste jetzt selber nachdenken, wann das war, wenn wir so tolle Mitarbeiter haben. Aber trotzdem, die schätzen das dann ja auch. Es wird von ihnen wirklich Leistung gefordert, aber sie machen das auch gut und sie haben eine Freude bei der Arbeit.
Und wir haben wirklich viele Kolleginnen und Kollegen, die schon seit weit über 10 Jahren, also seit langer Zeit mit dabei sind und, ja. Und schon mit uns gemeinsam auch alt werden da im Betrieb.
Ein paar sind schon in Pension gegangen.
Ja, die ersten drei, haben wir schon in Pension geschickt. Ja. Ja. Vier.
Ja.
Die haben dich wahrscheinlich noch jung erlebt, David.
Alle. Also mehr als die Hälfte der Belegschaft, die da ist, hat mich noch jung erlebt. Also ja. Und ganz jung auch schon einige. Ja.
Sehr, sehr schön, wirklich sehr schön. alles. Hast du damals, wie du jung warst, Jungunternehmer warst, so einen Ratschlag bekommen, der dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
Bei uns war das damals anders. Ich war damals Produktionsleiter bei einer Fruchtsaftfirma und da hatten wir, damals waren so Seminare, Strukturierung, Rationalisierung, Mitarbeiter, wie soll man sagen, strukturieren und nutzen und so weiter. Und man hat also eigentlich das so gelernt, wie macht man rationell, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst hohen Gewinn und so weiter. Das war so die Erziehung. Aber die Empathie hat mir nie gefehlt, weil ich die Mitarbeiter auch immer gern gehabt, dass man es gut machen wollte. Ja, man wollte, und das, man wollte was leisten, aber auch gut machen im Sinne der Mitarbeiter. Und diese Empathie ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man die nie verliert. Dass man sagt, eigentlich, ich arbeite jetzt nicht mit Mitarbeitern, nicht mit Personal, sondern mit Menschen, mit fast Freunden zusammen. Und diese Empathie wollen wir nicht verlieren. Und da bin ich froh, dass auch die nächste Generation mindestens genauso viel Empathie mitbringt, wie meine Frau, die Hertha, und ich mitgebracht haben in dem Betrieb.
Auch der Tipp, den du den David oder einen jungen Unternehmer aus der Branche mitgeben würdest? Oder hättest du auch noch so einen anderen Tipp, der dir auch noch wichtig
Nein,
wäre?
Nein, den Tipp würde ich jedem geben. Schau, wenn du, der Mitarbeiter merkt dir das auch, wenn du jetzt einen Kursus machst bei der, was weiß ich, Wirtschaftskammer oder sonst irgendwo und die sagen dir, bitte tu deine Mitarbeiter gut behandeln, gib ihnen das und das, dann hast du zufriedene Mitarbeiter und die leisten mehr für dich. Okay, wenn ich das emotionslos einfach nur mache, um des Machens Willens, nur weil ich es gelernt habe beim Kurs, dann ist es zu wenig. Wenn ich das nicht leben kann, das ist eigentlich die Aufgabe, dass ich das so leben kann, dass ich wirklich dem ehrlich das zugestehe, das gönne und erfreut habe, wenn es ihm gut geht. Und trotzdem, die Leistung verlange ich ja trotzdem, aber wir haben eine gute Beziehung mit den Mitarbeitern.
Welcher Tipp hat dir am meisten geholfen in der Gründung des Unternehmens? Oder auch jetzt vielleicht noch aktuell, gibt es da so ein, was du da gerne denkst?
Puh, mir hat eigentlich sehr viel geholfen, einfach dass ich das Nebeneinanderarbeiten einfach und das Profitieren von der gesamten Erfahrung. Also das Erste, was ja bei der Gründung unseres Unternehmens damals war ein Botzenbaustell, wo wir einfach ein altes Wirtshaus gekauft haben und das hergerichtet haben. Ich nehme an, wenn ich mich nicht darauf verlassen hätte können, dass da geballtes Wissen an meiner Seite ist und mich intensiv unterstützt, dann hätte ich vielleicht nicht so ein großes altes Wirtshaus gekauft, sondern einmal mit einer kleinen Scheune irgendwo angefangen. Tipp konkret, weißt du, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren Seite an Seite und dadurch, dass der Familienbetrieb ist, irgendwie mein ganzes Leben lang höre ich schon die diversen Tipps. Also es hat jetzt nicht so das gegeben, Einstellungsgespräch und jetzt kriege ich drei Tipps, sondern das war, glaube ich, eher ein jahrelanges Beobachten, wie es halt vorgelebt wurde. Und ich glaube, das ist halt dann halt so ein bisschen als Tipp mit angekommen. Empathie ist was mir sehr wichtig ist, was mir gefällt, dass wir darüber reden aber.
Gibt es auch so eine Eigenschaft, die euch komplett unterscheidet?
Viele.
Viele.
Ja. Ich glaube, ich rede lieber oder ich bin ich weiß nicht, was unterscheiden. Mir ist es immer sehr leicht gefallen, in Gruppen zu reden oder auch sehr. Das ist, glaube ich, einfach die Seite von meiner Mutter, wo ich sehr viel mitbekommen habe, dass immer leicht war, auf Menschen zuzugehen, was natürlich gerade im Vertrieb und im auf der Verkaufsseite sehr, 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 sehr hilfreich ist. Papa ist eher der Tüftler wahrscheinlich, so wie mein jüngster Bruder, der halt im Hintergrund sich wahrscheinlich deutlich mehr Gedanken über manche Sachen macht als ich und wiederum ganz viele Entscheidungen dadurch unfassbar fundiert treffen kann. Was meinst du?
Ja, so ähnlich. Ja.
So ähnlich, ja. Am Anfang bei der Lautstärke vom Mikrofon anstellen habt ihr mir schon gesagt, ja, David, bisschen leiser drehen, weil ich rede lauter als der Papa.
Genau. Also,
bestätigt das jetzt wieder.
Ja.
Aber wenn Sie mal so wirklich eine Entscheidung auch habt, wo ihr vielleicht anderer Meinung seid, hat es das auch schon gegeben oder wie habt ihr dann doch wieder zueinander gefunden? Gibt's das?
ich glaube, gerade wenn es ums Geschäft geht, können wir uns dann halt mit einem relativ sinnvollen Diskurs, man sagt, was der eine gescheit findet, der andere sagt, was der andere gescheit findet, und dann überlegt man sich gemeinsam, was das Gescheitere ist. Auf die Art, oder auch, es gibt auch Kompromisse ab und zu, und ich glaube, das passt ganz gut.
Hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Ja, die Meinungen sind ja dann nicht so diametral auseinander.
Genau.
Es geht ja oft nur um kleinere Dinge, wo ja, von A nach B gibt es halt drei Wege und die Welt bricht nicht zusammen, weil wir kommen trotzdem drüben an. Ja. Also,
gut gesagt.
Es ist eher so, ja, habe ich das jetzt in den letzten Jahren immer so empfunden.
Ja. Zum Abschluss noch, was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Gibt es da etwas?
Ich würde gern mit der gleichen Leidenschaft meine Produkte weitermachen. Also wenn ich mit den Sachen, wenn ich so wie ihr erfolgreich mit diesen Produkten, die wir machen, in der Qualität, wie ich es möchte, mal bis zur Pension arbeiten kann, bin ich happy. Also das, ja, natürlich. Und wenn ich noch einige Ideen umsetzen kann. Also bei uns ist ja, ich sage das immer, ich habe so das Luxusproblem, dass ich viel mehr Ideen habe, als ich Zeit habe. Und wenn das eine oder andere davon sich aber umsetzen lässt, was man Tag für Tag und Jahr für Jahr machen, dann passt mir das sehr gut.
Bei mir ist es so, dass ich eigentlich für mich, wenn ich mich zurückziehe, dass ich halt Platz mache und dass der David Platz hat und wahrscheinlich, dass ich noch gern unterstützend, wo ich gebraucht werde, dabei bin. Aber umgekehrt ist natürlich der schönste Ausblick. Ich habe das früher gesagt, wurscht, wie es weitergeht, aber wenn man dann soweit ist, der schönste Ausblick ist, dass es schön und gut weitergeht und dass die nächste Generation das mindestens genauso erfolgreich macht wie wir, glaube ich.
Ja. Und du dann gute Produkte vom David verkosten kannst.
Ja, genau. Das wär's, ja.
David und alles, ich darf vielen Dank sagen.
Bitte gerne. Einblicke. Sehr gerne.
Sehr gerne.
Das war Sound of Business, der Schaffenwir-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann zeige uns das gerne mit einer guten Bewertung und teile den Podcast. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.